Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Vienna Podcast.
Wir sind Simone Schädel
und Jascha Nowak.
Wir sind staatlich geprüfte Austria Guides in Wien. Uns verbindet nicht nur die Liebe zu unserer Heimatstadt,
sondern auch die Faszination für die unbekannten Geschichten dieser Stadt.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den verschwundenen Berufen, die heute keiner mehr zu brauchen scheint.
Und doch gibt es sie noch. Jene Menschen, die in einer Nische altes Handwerk bewahren und es am Leben erhalten.
Wir bitten Sie fürs Mikrofon und tauchen ein in kuriose Arbeitswelten.
Komm also mit auf eine Tour durch vergangene Zeiten und erkunde mit uns die Geschichte und die Geschichteln der Wiener Vergangenheit.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Hidden Vienna Podcasts. Bei uns scheint heute wunderbar die Sonne ins Studio. Naja, hallo Jascha.
Hallo Simone. Ja, und wir haben sogar wunderbare Nachrichten. Wir haben in der letzten Folge gehört, wie der Film Oppenheimer zusammengesetzt worden ist vom Johann Lurf. Der hat dann tatsächlich bei den Oscars ja auch abgeräumt und wir haben unseren eigenen Oscar bekommen. Wir haben jetzt keine Statuette gewonnen, sondern wir haben ein neues Mitglied im Team. Das ist der Oscar und der schneidet seit der letzten Folge unseren Podcast und das freut uns sehr, weil das bedeutet, dass wir uns noch tiefer in die Recherche stürzen können.
Ja, das ist wunderbar, dass der Oscar jetzt nämlich das macht, weil der kann das ganz professionell und vorher war es ja von Jascha gemacht. Der hat das auch wunderbar gemacht. Also er lacht eh gerade.
Danke,
könnt
danke,
Sie nicht
danke.
Sehen. Der hat das wunderbar gemacht, aber jetzt haben wir es halt dann super, super professionell und das freut uns total. Und was uns auch total freut, das ist jetzt gerade, weiß nicht, eine Viertelstunde vor der Aufnahme passiert, bekomme ich eine Nachricht auf Instagram, dass wir wo markiert worden sind, beziehungsweise dass ich eine Nachricht eben bekommen habe. Und da hat uns der Martin geschrieben, dass dank uns eine Frage beim Falter Daily Quiz ganz einfach beantworten konnte. Da war anscheinend die Frage nach dem letzten Scharfrichter von Wien. Und jeder, der die Scharfrichterfolge der ersten Staffel gehört hat, weiß dann natürlich die Antwort, dass das der Josef Lang war. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir da so mit den Leuten aus der Community, mit Martin zum Beispiel, so schön interagieren können, dass wir Nachricht kriegen, dass wir da wirklich helfen konnten sozusagen durch unsere Folge.
Total schön. War auch eine wirklich spannende Folge zu recherchieren und die Interviews waren sehr, sehr berührend auch. Also wer es noch nicht gehört hat, hört's rein. Aber worum geht's denn heute, Simone?
Heute machen wir uns auf eine Reise in die Welt der Reliquien. Gegenstände, die für Gläubige Quellen der Kraft und des Glaubens waren und noch immer sind. Und wie geschickt diese ja mystische Aura dieser Stücke für schnödes Geld oder auch für Ruhm verscherbelt wurde, das schauen wir uns heute an.
Ja, also der fast ausgestorbene Beruf und eigentlich ist das ja auch eine Grauzone immer gewesen, wie wir dann später erfahren werden, Reliquienhändler. Das gibt es heute tatsächlich auch noch, wahrscheinlich in einem ganz anderen Ausmaß, als das früher war. Zum Beispiel im Hochmittelalter hat das so eine Blüte gehabt. Es war eine Zeit, wo Reliquien wirklich sozusagen auf den Markt geschwemmt worden sind. Aber auch im Barock gab es große, große Reliquienankäufe und große Reliquienverehrung natürlich, vor allem auch im Haus Habsburg. Eine Ausnahme ist vielleicht der Rudolf II., der war vielleicht ein bisschen mehr interessiert an bunten Steinen als an kleinen Knochenfragmenten von irgendwelchen Heiligen.
Ja, das ist nämlich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Knochenfragmente. Denn die Frage ist, was ist eine Reliquie eigentlich? Eine Reliquie, lateinisch von reliquia, Zurückgelassenes, ein Überbleibsel. Und eine Reliquie ist ein Überrest vom Körper eines Heiligen oder ein Gegenstand, der mit ihm in Zusammenhang steht. Und es gibt zwei verschiedene Sorten von Reliquien. Es gibt die Primärreliquien und die Sekundärreliquien. Und die Primärreliquien sind Knochen oder Körperteile von Heiligen, etwa Haare oder Blut, also Excorpore vom Körper. Und Sekundärreliquien sind Stücke, mit denen Heilige zu Lebzeiten in Kontakt waren. Das heißt, das sind ihre Kleidungsstücke oder auch Bücher. Im Stephansdom zum Beispiel gibt es auch ein Buch von Clemens Maria Hofbauer, das ist der Wiener Stadtpatron, der ist heilig gesprochen worden. Da ist eben ein Buch eine Reliquie. Und es gibt dann auch noch eine dritte und sehr häufige und beliebte Art von Reliquien, besonders an Wallfahrtsorten. Das sind Berührungsreliquien, die mit dem Grab des Heiligen Kontakt hatten, etwa Stoffstücke. Und diese Gegenstände wurden oder werden noch immer verehrt. Man denke eben an die heutigen Wallfahrten, die auch anlässlich sonst nicht sichtbarer oder sonst zugänglicher Reliquien unternommen werden.
Ja, nicht sichtbare Reliquien ist ein gutes Stichwort.
Ja, das stimmt, denn es gab Reliquien, die eigentlich für das gemeine Volk das Jahr über nicht sichtbar waren, aber an einem speziellen Tag konnte man zum Stephansdom pilgern und diese Reliquien wurden gezeigt und da hat Jascha ein Hörbild für uns.
Es ist der erste Sonntag nach Ostern, 1498. Ein kalter, nasser Tag. Das Wetter hat von Regen bis Wind alles zu bieten. Doch der trostlosen Witterung zum Trotz stehen hunderte Menschen vor dem Stephansdom und warten. Im Inneren des Doms geht gerade eine Messe über die Bühne, vor den Augen der allerhöchsten Herren der Stadt. Der Erzherzog und Kaiser ist da. Und auch der höchste Adel hat sich eingestellt und natürlich dürfen die wichtigsten Bürger der Stadt nicht fehlen. Als sich die Messe dem Ende zuneigt, werden die um den Altar aufgestellten Reliquien plötzlich von Priestern ergriffen und durch die Kirche ins Freie getragen. Das war der Moment, auf den alle vor dem Dom gewartet haben. Die Priester verweilen nicht lange im Freien, sondern betreten ein Gebäude vor dem Dom. Es überspannt die schmale Straße, die am Dom vorbeiführt. Es ist ein weiter Torbogen, auf dem ein Aufbau mit spitz zulaufenden gotischen Arkaden sitzt. Darüber spannt sich ein steiles Giebeldach. Dies ist der sogenannte Heiltumstuhl. An den Fenstern der Arkaden erscheinen nun die Priester mit all den Reliquien. Und ein Geistlicher mit lauter Stimme verkündet die unterschiedlich dargebotenen Heiltümer. Die Schaulustigen bekommen hier Knochensplitter und andere Fragmente von unzähligen Heiligen zu sehen. Aus allen Teilen des Erzherzogtums unter der Enns sind die Menschen hierher gekommen. Denn dieses Spektakel ist nicht nur sehenswert, sondern auch essentiell für das Seelenheil der Anwesenden. Als all die Reliquien aus dem Domschatz präsentiert wurden, verlassen die Menschen nun langsam wieder den Platz. Und sie suchen sich eine Vergnügung, um den Feiertag gebührend ausklingen zu lassen.
Der Heiltumstuhl, den Jascha gerade im Hörbild erwähnte, den gab es wirklich. Er befand sich vor dem Stephansdom und wurde 1483 errichtet und ist auf einigen Wienplänen wirklich gut zu sehen, zum Beispiel am Hofnagelplan. Ich gebe da einen Link in die Shownotes zu einem Bild, dann könnt ihr euch das ansehen. Aber die Frage ist jetzt, was ist ein Heiltumstuhl? Das ist ein Gebäude, von dem aus Reliquien und Kirchenschätze dem Volk präsentiert wurden.
Genau. Und dieser Heiltumsstuhl befand sich in diesem kleinen Gässchen vor dem Dom. Denn den Platz, wie ihn wir heute kennen, gab es nicht. Rund um den Dom war eigentlich ein Friedhof und eine Mauer zog sich vom Stock im Eisenplatz runter zur Roten Turmstraße. Und dieses schmale Gässchen wurde jetzt von diesem Heiltumsstuhl überspannt.
Und das Besondere war, dass das eben wirklich ein eigenes Gebäude war, nur um Reliquien zu zeigen. In Aachen gibt es das heute noch, diesen Heiltumsstuhl. Da ist es aber eigentlich nur ein Balkon direkt am Dom zu Aachen. Bei uns in Wien war es ein richtiges eigenes Gebäude. Und man hat sogar noch Fundamente gefunden beim Bau der U1. Um 1700 wurde der Heiltumsstuhl allerdings abgerissen und wurde dem damaligen Verkehr geopfert.
1520 wurde dann sogar eine genaue Aufstellung aller 256 Reliquien aus dem Domschatz angefertigt, eine Auflistung im sogenannten Wiener Heiltumsbuch.
Und wer sich jetzt fragt, ja, das ist interessant, dass ihr das erzählt, aber Gibt es dieses Fest noch? Nein, das gibt es nicht mehr. Das ist abgekommen. Eins dieser Heiltumsfeste gab es noch nach dem Zweiten Weltkrieg, dann aber nicht mehr.
Ja, und das, was im Heiltumsstuhl zur Schau getragen worden ist, und da muss man sozusagen genau sein, es wurde hergezeigt dort, es wurde dort nicht aufbewahrt. Dieser Domschatz befindet sich heute im Westwerk des Stephansdoms.
Ja, und dorthin haben wir uns auf den Weg gemacht und haben dort Florian Bauchinger getroffen, den Domführer, der sich wirklich unglaublich gut auskennt. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund Orgelspiel hört und es auch ein bisschen hallt, ja, wir sind ja wirklich im Stephansdom gesessen und haben dort das Interview gemacht, während eben auch eine Messe war.
Wir sind hier in der Valentinskapelle von St. Stephan, in der sich seit etwa 1900 der Reliquienschatz des Stephansdoms befindet. Er ist teilweise etwas herumgewandert im Dom. Er war mal in der Kapelle gegenüber, er war mal neben dem Hochaltar. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist er eben hier oben in der Valentinskapelle.
Wie kamen die Reliquien in den Schatz des Domes?
Also der Grundstock unserer Sammlung wurde durch Rudolf IV. Gelegt. Rudolf IV. Hat eine besonders enge Beziehung zu allen Heiligen, aus mehreren Gründen. Erstens, sein Geburtstag war der 1. November, also der Allerheiligentag. Zweitens, seine Eltern haben schon nicht mehr so stark damit gerechnet, dass sie überhaupt noch ein Kind bekommen. Aber dann war Heiltumsfahrt nach Aachen, wo eben die wichtigen Reliquien Aachens gezeigt werden, das Kleid Mariens, die Windel Christi und andere. Und kurz nachdem Rudolfs Eltern bei dieser Heiltumsfahrt waren, kam seine Mutter drauf, sie ist schwanger. Also wird die Geburt Rudolfs auch sehr stark mit Reliquien in Verbindung gebracht. Und dadurch eben dieser enge Bezug zu allen Heiligen, dieser enge Bezug zu Reliquien. Und Rudolf hat vermutlich die Reliquien im byzantinischen Raum erworben. Und diese Sammlung wird im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut. Es kommt zu Schenkungen im Rahmen der Klosterauflösungen, kommen auch Reliquien in den Dom und auch heute noch. Wir haben auch Reliquien von neueren Seligen und Heiligen, wie die Haare von Mutter Teresa, das Blut von Johannes Paul II. Also bis heute wird das eben erweitert. Also wenn man sich sozusagen interessiert heutzutage für eine Reliquie von einem Heiligen, dann muss man einfach anfragen. Und wenn die Begründung passend ist, warum man sie braucht, dann bekommt man sie auch.
Welche ist die älteste Reliquie hier?
Also die ältesten, die jetzt von dem, dass wir sie hier haben, sind die aus der Sammlung Rudolfs, wie ein Stück von der Lanzenspitze des heiligen Georg, die Köpfe der heiligen Kosmas und Damian. Vom Alter her sind die ältesten Reliquien jetzt jene, die einen Bezug zu Christus selbst haben, wie zum Beispiel eine Kreuzesreliquie. Also wir haben mehrere Kreuzesreliquien, aber ein großes, relativ großes Pazifikale, das allerdings gesondert aufgrund seiner auch kunsthistorischen Bedeutung gesondert aufbewahrt wird und nicht hier in der Reliquienkammer.
Wir sitzen hier umgeben von Kästen mit Glasfenstern oben drauf, Vitrinen mit Glasfenstern, überall sind wunderbar schöne Reliquienbehälter. Wie viele Reliquien sind hier in dieser Kapelle?
Also im gesamten Dom haben wir über 400 Reliquien. Wobei, die befinden sich nicht nur hier in der Kapelle. Zum Beispiel auch vorne am Hochaltar stehen Reliquiare. In den Altären eingemauert sind natürlich Reliquien, weil es eine alte Tradition ist, dass eben die Messe an den Gräbern der Heiligen gefeiert wird. Und deshalb wird bei jeder Altarweihe eine Reliquie beigesetzt werden. Aber da haben wir über 400 verschiedene Reliquien hier im Dom.
Reliquien verkaufen ist ja eigentlich gar nicht erlaubt. Was steckt da dahinter und wie kommt sozusagen eine Reliquie in den Schatz?
Das stimmt, Reliquienhandel ist schon sehr lange verboten. Schon der Codex Theodosianus verbietet den Handel mit Reliquien. Also da sind wir natürlich vor allem in der Ostkirche, aber auch in der katholischen Kirche gibt es immer wieder das Verbot des Reliquienhandels. Das vierte Laterankonzil schreibt das zwar etwas vage, indem es sagt, Reliquien dürfen nicht ihren Behältnissen entnommen werden und dürfen nicht in Auslagen zum Verkauf ausgestellt werden, wird aber allgemein schon gesehen, dass Reliquienhandel schlicht und einfach verboten ist. Heutzutage wird das im Kodex kurz und knapp gefasst, Reliquienhandel ist verboten. Also der Handel zum Beispiel mit dem muslimischen Bereich, viele, gerade im Spätmittelalter kamen ja viele Reliquien in den muslimischen Bereich, der war nie verboten, weil der Handel, das Verbot des Handels bezog sich eigentlich immer vor allem auf Nichtchristen, weil natürlich der Kodex interessiert jetzt, wenn der nicht katholisch ist, nicht wahnsinnig. Und der Katholik möchte sozusagen die Reliquien wieder in dem Bereich holen, wo sie auch wertgeschätzt werden. Und dementsprechend war das eigentlich nie ein Problem. Also mit Nichtchristen durfte man immer handeln. Ansonsten findet man vom Handel, wird viel gesprochen. Man findet auch immer wieder im christlichen Bereich, dass es vorkommt, aber es wird nicht drüber gesprochen. Man findet schriftlich relativ wenig drüber. Es gibt nur mir fällt jetzt nur ein Beispiel auf, als der Patriarch, der lateinische Patriarch von Jerusalem Reliquien verkauft, aber der wird dafür dann auch nach Rom zitiert. Also da ist es klar, das durfte er nicht. Also versucht man andere Wege. Zum Beispiel, man schenkt sich Reliquien. Wie kommt zum Beispiel die Dornenkrone nach Paris in die Saint-Chapelle? Der lateinische Kaiser von Byzanz hat Geldprobleme. Also verpfändet er die Dornenkrone an Venedig. Aber er verkauft sie nicht an Venedig. Netterweise springt dann der König von Frankreich ein und zahlt die Schulden. Jetzt bekommt der König von Byzanz, der lateinische König von Byzanz, muss man immer dazu sagen, bekommt seine Dornenkrone wieder. Und was macht er aus Dankbarkeit dem französischen König gegenüber? Er schenkt sie dem französischen König. Es war kein Verkauf. Er hat sie ihm geschenkt als Dankbarkeit, weil er eben diese Schuld bei Venedig bezahlt hat. Und da gibt es auch noch andere Beispiele dafür. Eine sehr häufige Art, wie man an Reliquien früher kam, auch nicht ganz ideal, muss man sagen, ist Reliquienraub. Für den gibt es deutlich mehr historische Belege als für Reliquienhandel. Da gibt es schon die frühesten Beispiele, schon unter Karl dem Großen, weil eben das Fränkische Reich relativ arm an Reliquien war, aber die Kirche auch zur Mission Reliquien immer wieder empfahl, wollte man irgendwie Reliquien haben. Also schickt Erwin nach Rom, sie sollen die Reliquien des Tiburtius holen. Die kommen dann aber drauf, das Grab des Tiburtius ist relativ gut verschlossen, da kommen wir nicht dran. Also suchen wir uns den nächstbesten Heiligen. Sie gehen zu den Gräbern von Marcellinus und Petrus. Die Grabplatte ist leicht weggegeben, holen wir uns den heiligen Marcellinus rauf. Kurz darauf bekommen sie Gewissensbisse und gehen wieder zurück zum Grab. Gewissensbisse waren aber nicht, dass sie die Reliquie gestohlen haben, sondern dass sie den heiligen Petrus dort gelassen haben. Also da sprechen wir nicht von dem Petrus, da sprechen wir von einem anderen Heiligen namens Petrus, der später lebte. Also holen sie Petrus auch noch raus und seitdem liegen dann Marcellinus und Petrus in Seligenstadt in Deutschland. Ja, es wurde natürlich in Bezug auf Reliquien vieles auch übertrieben im Laufe der Zeit, das kann man nicht verleugnen. Man hat schon nach Reliquien Ausschau gehalten, wenn die betreffende Person noch lebte, teilweise. Also wenn jemand als heiligmäßig empfunden wurde, weil man kann ja nicht auf der Erde heilig sein. Heilig bin ich, wenn ich direkt in den Himmel komme. Ein Heiliger ist der, der am Thron Gottes ist. Aber wenn man ihm gesagt hat, das ist ein heiligmäßiger Mensch, haben die Leute teilweise schon zu Lebzeiten geschaut, sich Reliquien zu sichern. Ich glaube, es war Anselm von Canterbury. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Falschen im Kopf. Aber als der in Frankreich unterwegs ist und in Jumièges erkrankt, schwer erkrankt, da scharren die quasi schon mit den Füßen und freuen sich, jetzt stirbt ein heiligmäßiger Mann bei uns und sind wahnsinnig zornig und traurig, als der sich plötzlich erholt und wieder weiterzieht. Nichts geworden mit den Reliquien. Franz von Assisi, als der gegen Ende seines Lebens von Siena nach Assisi zurückgeht, versucht er Perugia zu umgehen, weil er Angst hat, dass die Bewohner von Perugia ihn nicht mehr weiterziehen lassen nach Assisi. Er möchte aber in seiner geliebten Porziuncola sterben. Deswegen will er nach Assisi und umgeht Perugia. Die Bewohner von Assisi, vor allem der Bischof von Assisi, hat aber genau dieselbe Sorge. Deswegen will der nicht eigentlich, dass der in der Porziuncula stirbt, sondern hält ihn fest im Bischofspalast. Und Franz von Assisi muss wirklich darum bitten und betteln, dass er in seiner Porziuncula sterben darf. Und dann ist aber die Angst wieder groß, dass die Reliquien von den Perugianern, von den Bewohnern von Perugia gestohlen werden. Jetzt holt man die Leiche schnell wieder rein nach Assisi, wo man sie besser schützen kann. Letztendlich wird aber dann doch dort beigesetzt. Aber solche Raube wurden auch teilweise jahrelang geplant. Wenn man nach Frankreich kommt, nach Conques, sind dort die Reliquien der heiligen Fides. Das Kloster dort hatte immer das Problem, die Nachbarklöster hatten alle viel mehr Reliquien und damit mehr Bedeutung. Jetzt hat man einfach einen Mönch nach Agen geschickt. Dort waren die Reliquien der heiligen Fides und der ist dort ins Kloster eingetreten. Und dann hat er jahrelang darauf gewartet, wie er die Reliquien dort entfernen kann. Er hat darauf hingearbeitet, dass er mal zuständig wird für die Reliquien. Und nach 10 Jahren sah er die Chance gekommen. Die Mitbrüder sind gerade beim Essen. Er packt die Reliquien ein und geht wieder zurück nach Conques, wo in das Kloster, wo er eigentlich eingetreten ist. Interessanterweise, die Mönche vom anderen Kloster beschweren sich nicht einmal. Das ist, weil es eben, man sieht dort auch, es ist nichts Ungewöhnliches, so ein Reliquienraub. Also das ist wirklich eine relativ häufige Methode, wie man an Reliquien kommt.
Das liebe ich an unserem Podcast. Wir erfahren durch unsere Recherche und auch durch die Interviews so viele Fakten, aber auch eben, wie gehört, diese Geschichten, auf die man nie stoßen würde, wenn man da jetzt Bücher wälzen müsste, weil das sind so lebendige Sachen. Und die letzte Geschichte ist ja großartig. Das ist ja wie Ocean's 11 mit Evil Style.
Auf jeden Fall. Also es waren super spannende Geschichten, die wir da gehört haben in der Schatzkammer. Und der Mann, der uns überhaupt auf diese Idee gebracht hat, eine Folge zu Reliquien, Händlern, Verkäufern zu machen, war Josef Anton Kehler, unser Experte zum Beruf der Hofnarren im Mittelalter in der ersten Staffel. Denn in einer Vorlesung, so hat uns der Anton erzählt, soll Professor Karl Wozzelka gesagt haben, dass er im Mittelalter nicht ungern Reliquienhändler gewesen wäre.
Ja, und Karl Wozzelka ist einer der bedeutendsten Historiker der Gegenwart in Österreich und ein echter Kenner der hiesigen Geschichte. Und wir haben also nachgefragt, wie das so war mit dem Reliquienhandel.
Wer waren denn die Akteure im Reliquienhandel? Wer hat verkauft? Wer hat gekauft? Wo kamen sie her? Wer hat da überhaupt mitgespielt?
Sozusagen auf der einen Seite hat man natürlich Leute, die irgendwo in Palästina waren, die haben von dort große Mengen an Dingen, die eben als Reliquien gegolten haben, sage ich jetzt einmal vorsichtig, mitgebracht. Eines der wildesten Dinge war, als ein Kreuzzug geplant wurde im Jahr 1202, so ist das nicht nach Israel gegangen, sondern in Konstantinopel. Und dort war eine riesige Menge an Dingen, die eben Reliquien waren oder damals als Reliquien anerkannt waren. Und die sind also zu einem großen Teil dann nach Europa gekommen. Also da war sozusagen, das war aber kein Verkaufen, die haben das geplündert. Ja? Und natürlich gibt es dann auch Leute, die das ja so wie jedes Produkt verkaufen. Die gab es dann auch, also vor allem im späten Mittelalter. Wie gesagt, das müssen sehr, sehr reiche Menschen geworden sein, weil man ja alles, man sagt, das Blatt, das hat ein Heiliger in der Hand gehabt und das ist etwas, was natürlich klarerweise nicht wirklich mit der Realität zusammenstimmt, aber das ist etwas, was eine große Rolle gespielt hat. Trotz des Verbotes, dass man das alles kaufen und verkaufen kann, hat das natürlich geblüht in der Zeit. Natürlich waren es in erster Linie die Kirchen und die Klöster, die haben ja auch riesige Sammlungen gehabt von Reliquien, also Tausende.
Wirklich unglaublich. Der Kreuzzug, der erwähnt wurde, das war der vierte Kreuzzug von 1202 bis 1204. Und die christlichen Kreuzritter haben das christliche Konstantinopel eingenommen und geplündert. Und Reliquien aller Art kamen so nach Europa in ganz großen Massen. Und es gibt auch Berichte, es gibt den Ritter, der war auch Augenzeuge, den Robert de Clary. Und das liest sich wie folgt aus seinen Aufzeichnungen. Ich lese das jetzt vor. Man fand ganz reiche Reliquien, 2 Stück vom wahren Kreuz Christi, so groß wie das Bein eines Mannes, und auch das Eisen der Lanze, mit der unser Herr in die Seiten gestochen wurde, 2 Nägel, die durch die Mitte seiner Hände und die Mitte seiner Füße geschlagen wurden, die Tunika, die er trug und die von ihm genommen wurde, als sie ihn auf den Kalvarienberg führten, und so weiter und so fort. Also da wurde wirklich viel geplündert.
Ja, die Venezianer haben sogar Suchtrupps in die Stadt geschickt. Die waren zusammengesetzt aus Kunstexperten, wahrscheinlich ein bisschen unter Anführungszeichen setzen. Die sollten wertvolle Gegenstände sichern und nach Venedig bringen. Und viele dieser Gegenstände schmücken heute noch den Dogenpalast in Venedig.
Ja, und mit dem Sammeln oder dem Besuchen von Reliquien hat man auch etwas bekommen, das in der damaligen Zeit sehr wichtig war, nämlich der Ablass. Und Professor Wozelka hat uns erklärt, wie diese beiden Themen, Reliquien und Ablass, zusammenhängen.
Ablass heißt also, die Menschen sündigen. Es wird ihnen verziehen vom Priester, aber es bleibt ein... Also früher hat man das den Leuten erklärt, das ist noch ein schwarzes Punkterl auf deiner Seele. Ja? Und das war eine geniale Idee, die also sich durchgesetzt hat in vielen Ländern, dass man gesagt hat, naja, wir können jetzt einen Ablass, man muss schon was beten, was spenden und so weiter, aber man bekommt dann sozusagen für sich und die anderen, also den Urgroßvater konnte man auch aus der... Und das ist etwas, was auch neu war im Mittelalter, das wird eigentlich erst dann Ende des 12. Jahrhunderts, wird aus dieser hier Himmel, hier Hölle eine dreiartige Szenarium gemacht. Und das heißt das Purgatorium, also das Fegefeuer. Und dort kann man eben alle Leute herausholen mit diesem Ablass. Und da hat jeden Tag, wenn irgendwo in einer Kirche ja, der Oberarm einer Frau, eines Mannes, was auch immer, gezeigt wird, ist es damit verbunden, dass man einige Tage, Monate, Jahre bekommen hat, Ablass. Ja? Also das heißt, es ist nicht nur etwas, wo man sagt, das ist schön und das ist nett, sondern das ist etwas, was also auch dann speziell dann halt im Mittelalter hat sich das ja erst ausgeprägt, diese Idee, dass Reliquien dazu führen, dass man eben sehr viel Ablass bekommt.
Die Reliquien, die wir beim Interview gesehen haben, die uns in der Schatzkammer umgeben haben, die sind in goldenen Fassungen, in Monstranzen aufbewahrt, also alles sehr, sehr wertvoll. Aber sie sind nicht mehr so aufbewahrt, wie sie die Menschen im Spätmittelalter zu sehen bekamen.
Genau, denn diese kostbaren Gefäße, in denen die Reliquien drinnen waren, die wurden zerstört. Warum? Naja, 1529 kommen die Osmanen nach Wien und belagern die Stadt. Um die Stadt zu verteidigen, braucht man viel Geld und, vor allem nachdem die Osmanen abgezogen sind, beschließt man, die Stadt besser zu verteidigen in Zukunft und eine neue Stadtmauer zu bauen. Und dafür braucht man viel Knödel. Und jetzt werden diese Reliquienbehälter einfach genommen und zu Geld gemacht.
Ja, und danach bekamen die Reliquien wieder ihre kostbaren Schaugefäße, aber nicht bis heute.
Genau, denn der nächste Krieg steht vor der Tür. Es sind dann vor allem die napoleonischen Kriege, die solche Unsummen verschlingen, dass man jetzt wieder auf das Edelmetall dieser Reliquienbehälter zurückgreifen muss.
Mittlerweile ist es aber so, dass die Reliquien des Domschatzes wieder in Fassungen und in Behältnissen, die einer Schatzkammer entsprechen, sind. Aber bekommt man die Wiener Reliquien auch außerhalb der Schatzkammer zu Gesicht?
Ja, bei uns gibt es noch wenige Anlässe, wo Reliquien die Kammer verlassen, wie die Ungarn-Festmesse zum Tag des heiligen Stefan von Ungarn, wo zum Beispiel unsere Reliquien des heiligen Stefan von Ungarn in den Dom gebracht werden. Oder am Tag des Stephanus, wo wir die Reliquien des heiligen Stephanus, unseres Patrons, in den Dom bringen. Ansonsten ist eigentlich die Reliquienkammer nur noch bei Führungen zugänglich.
Und diese Führungen mit Florian Bauchinger kann ich sehr empfehlen. Ich habe sie auch selber gemacht. Es gibt Spezialführungen zum Thema Heilige und Reliquien oder bei der Domintensivführung schaut man unter das Dach, in den Dom und auch eben in die Reliquienkammer, wo wir das Interview aufnehmen durften.
Ja, und ich habe noch eine kleine kuriose Geschichte, die eigentlich mit einer Landeshauptstadt zu tun hat. Wir müssen nämlich alle Karten neu beschriften. Ich bin jetzt draufgekommen, St. Pölten heißt überhaupt nicht St. Pölten, sondern eigentlich St. Hippolyt. Denn die haben da irgendwann im Mittelalter eine Reliquie geschenkt bekommen von diesem Hippolyt. Und wenn man dann so durch die Jahrhunderte schaut, verschiedene Dokumente liest, verändert sich dieser Name ganz stark. Und irgendwann wurde aus Hippolyt Pölten. Also eigentlich müsste die Landeshauptstadt von Niederösterreich umbenannt werden, meiner Meinung nach.
Na dann, Antrag stellen.
Ja. Jetzt ist noch eine Frage, wenn man heute Reliquien kaufen will, wenn man das möchte, woher kriegt man sie denn?
Ja, wir haben uns ein bisschen umgeschaut und ja, online ist das eigentlich möglich. Man kann das auf eBay machen und man kann das in Online-Shops machen und mit einem Klick bekommt man die Reliquie nach Hause geliefert.
Reliquie on Demand. Ja, und während der Recherche sind wir auf eine Reportage eines deutschen Fernsehsenders gestoßen, die da einen Reliquienhändler aus den Niederlanden interviewt haben. Und der erzählt, wie er sich diese Reliquien holt, die er dann verkauft. Und hat gesagt, ganz oft ist das über die Hintertür eines Klosters, weil verkaufen dürfen sie es ja eigentlich nicht, aber die Geldnot treibt sie dann dazu. Und die kann man dann zu ziemlich gepfefferten Preisen erstehen.
Ja, wer also einen Partikel der Dornenkrone oder eine knöcherne Fingerspitze eines Heiligen oder einer Heiligen kaufen möchte, kann einfach mal Google anwerfen.
So, jetzt sind wir fertig mit der Predigt, nicht von der Kanzel, sondern aus dem Domschatz zu St. Stephan. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, was ihr gerade gehört habt, erzählt es doch einfach weiter Freunden, Familie, Bekannten oder empfehlt uns in WhatsApp-Gruppen oder irgendwelchen anderen Vervielfältigungsmedien.
Ja, und ihr habt ja schon gemerkt, Bewertungen und Kommentare machen uns glücklich, aber nicht nur das, wir mögen auch diesen Austausch mit euch, das ist super spannend und das wird von uns dann auch überaus wertgeschätzt und wir freuen uns schon auch wieder auf die Kommentare zur heutigen Sendung und ihr könnt sie auf Spotify hinterlassen oder auf Instagram und auch gerne Bewertungen schreiben, zum Beispiel auf Apple Podcasts.
Ja, und dann bedanken wir uns natürlich auch noch bei unseren Interviewpartnern heute. Das war Florian Bauchinger vom Stephansdom und der Historiker Karl Wozelka.
Wir verlosen außerdem natürlich etwas wieder in dieser Folge. Und zwar 2 Karten für eine große Domführung mit Florian Bauchinger. Und das Ganze gibt es auf Instagram zu gewinnen.
Viel Spaß und viel Glück. Bis bald.
Bleibt noch zu sagen, das war der Hidden Vienna Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, die Zeitreise durch Wiens Geschichte hat euch Spaß gemacht. Und falls ihr tiefer eintauchen wollt, kommt mit uns auf eine Stadttour.
Ihr findet alle Informationen unter www.hiddenvienna.guide.
Dieser Podcast wird von Hidden Vienna Tours produziert.
Moderation Simone Schädel und Jascha Nowak. Musik von AMBR.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien.
Copyright Hidden Vienna Tours 2024.